Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von unserem Alumni-Podcast nach der großen Pause. Ich bin Henrike, Teach First Alumna aus dem Jahrgang 2014 und habe heute einen Alumnus auch aus dem 2014er Jahrgang zu Gast, nämlich Christoph Trautvetter. Hallo Christoph.
Hallo Henrike.
Christoph, wir wollen heute über dich und deine Arbeit sprechen. Du beschäftigst dich vor allem mit dem Thema Steuergerechtigkeit. Aber bevor wir das machen, lass uns nochmal erstmal bei dir anfangen. Vielleicht kannst du uns erstmal beschreiben, was dich eigentlich 2014 zu Teach First geführt hat.
Ist eine lange Geschichte. Ich war mit 18 Jahren als Zivi in Indien an der Schule und habe da auch 5., 6. Klasse Unterricht als Klassenlehrer gemacht und seitdem immer den Wunsch gehabt, auch mal professionellen Unterricht zu sehen, mitzumachen und wieder mit Schülern zusammen zu lernen.
Und was ist danach passiert, nach dem Zivi? Das hat ja dann noch ein bisschen gedauert, bis es dazu gekommen ist.
Genau, das hat tatsächlich eine Weile gedauert. Ich bin nicht Lehrer geworden, sondern habe politische Ökonomie, also Philosophy and Economics studiert und mich in Entwicklungshilfe ausprobiert. Ich war bei der GIZ in Sambia und habe danach Politik gemacht und verschiedene Sachen mir angeguckt und geguckt, wo man dann die Welt am besten verbessern kann und bin dann nach erst relativ spät und relativ alt schon zurück zu Teach First gekommen und habe da dann endlich meinen Wunsch und meinen Traum, nochmal an die Schule zu gehen, verwirklicht und hatte zwei sehr spannende Jahre mit Teach First.
Du bist ja, wenn ich mich richtig erinnere, einer der Fellows gewesen in Berlin, der die Schule ja gewechselt hat. Du warst ja erst in Friedrichshain und warst dann noch mal ein Jahr an der Quinoa-Schule. Was hat dich denn am meisten geprägt in diesen zwei Jahren und auch vielleicht vor dem Hintergrund der Erfahrungen an so zwei verschiedenen Schulen auch gewesen zu sein?
Schwere Frage. Also es waren zwei sehr, sehr unterschiedliche Schulen. Also eine staatliche Schule, die Probleme hatte mit ihrem Management, wenn man das mal so freundlich ausdrücken darf. Und dann die Quinoa-Schule ganz jung und ganz neu mit sehr vielen ambitionierten Management-Ideen, die eher Probleme hatte, irgendwie so die Standards der Schule aufrecht oder aufzubauen. Also ganz, ganz unterschiedliche Problemlagen, unterschiedliche Herausforderungen. Aber im Prinzip war dieses Umfeld, wie gesagt, ganz, ganz anders, aber die Arbeit am Ende doch sehr, sehr ähnlich. Also ich habe in beiden Schulen 7., 8. Klasse unterrichtet in allen möglichen Fächern und die Arbeit also mit den Schülern auch unterscheidet sich ja im ganz unterschiedlichen Umfeldern dann doch nicht so sehr. Wir hatten in der Schule in Friedrichshain einen Schülerclub, wo wir auch am Nachmittag sehr viel Zeit mit den Schülern verbracht haben, der mich an dieser Schule geprägt hat. Und in der Quinoa-Schule hatten wir als Mentees einzelne Schüler, mit denen wir dann auch mehr Zeit verbracht haben und also die dann auch in der Quinoa-Schule sowieso den ganzen Tag um uns herum waren. Und also beide Modelle haben mich eben vor allen Dingen die einzelnen Schüler, mit denen ich dann in diesem Zusammenhang zusammengearbeitet habe, geprägt.
Jetzt stell uns nochmal die Brücke her zu diesem Thema Steuergerechtigkeit. Du bist beim Netzwerk Steuergerechtigkeit in Berlin und hast ein Projekt, das nennt sich Wem gehört die Stadt? Und meine Frage ist, wie ist es dazu gekommen? Wann hast du angefangen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Also das Thema, wem die Welt gehört und wie die Welt funktioniert und wie unsere Wirtschaft funktioniert, das beschäftigt mich ebenfalls, seitdem ich in Indien war oder vielleicht sogar schon früher. Aber also die Erfahrung in Indien, dass da ein Lehrer 50 Euro im Monat verdient, im Prinzip aber die gleiche Arbeit macht wie der Lehrer in Deutschland, der eher 5.000 Euro verdient. Das beschäftigt mich auch nach wie vor, das hat mich damals beschäftigt. Wie gesagt, habe mir Entwicklungshilfe angeguckt, ich war in der Politik und bin dann irgendwie immer weiter zu diesem Thema Steuergerechtigkeit gekommen, habe ein Buch gelesen über Steueroasen, Geheimnisplätze, Anonymität und irgendwie ist aus diesem Thema dann jetzt meine Arbeit erwachsen. Ich habe in der Schule auch so ein bisschen schon das Thema mit mir rumgetragen. Ich habe in diesem Schülerclub mit einigen von meinen Schülern ab und zu, wir hatten morgens immer, wenn Schüler zu spät kamen, mussten sie in diesen Schülerclub und hatten dann quasi die erste Stunde im Schülerclub relativ frei Beschäftigung. Und da habe ich mit denen ein Spiel gespielt und habe sie gefragt, wenn ihr in die Welt kommen würdet und ihr wüsstet nicht, in welche Welt ihr kommt, ja, also diese typische Whale of Ignorance Spiel, welche Welt würdet ihr euch aussuchen? Eine Welt, die, wo alle relativ gleich sind und jeder genug zum Leben hat, oder eine Welt mit ein paar ganz Reichen und vielen, die ganz wenig haben. Und überraschenderweise haben sich fast alle Schüler für die Welt mit ein paar wenigen Reichen und vielen Armen entschieden, weil sie gedacht haben, irgendwie haben sie dann schon das Glück, als Reicher geboren zu werden. Und also in dieser Gruppe der Schüler, mit denen ich da gearbeitet habe, war diese Idee, ich werde Fußballstar und reich und berühmt, irgendwie so wichtig, dass sie also mit einer gleichen Welt gar nicht so viel anfangen konnten, auf so einer abstrakten Ebene. Und wie gesagt, also die Steuergerechtigkeit beschäftigt mich davor und während des Einsatzes und auch jetzt wieder, weil ich glaube, auch also hinter vielen Problemen, die man in der Schule sieht, also hinter jedem problematischen Schüler, gibt es oft dann ein problematisches Elternhaus, und dieses problematische Elternhaus zeigt oft auf tiefer gehende Probleme in der Gesellschaft und auch Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Und genau mit diesem Problem beschäftige ich mich jetzt, und mit dem habe ich mich auch in der Schule beschäftigt und auch davor.
Wie genau würdest du denn Steuergerechtigkeit definieren? Was ist das für dich?
Also im Prinzip ist das ja ein Kunstwort. Also es geht zum einen erst vor allen Dingen um Gerechtigkeit, also vor allen Dingen um Chancengerechtigkeit, würde ich sagen, also dass jeder im Leben die gleichen Chancen hat und es auch einen gewissen Ausgleich gibt, wenn es eben bei einem besser klappt als bei dem anderen. So, also dieses Ziel einer gewissen, also natürlich in der Chancengerechtigkeit, aber auch einer gewissen ausgleichenden Gerechtigkeit steckt dahinter, und die Steuern können einen Beitrag dazu leisten. Ja, also Steuergerechtigkeit heißt, wenn eben der Staat und das steuerliche System für diesen Ausgleich sorgt und für Chancengerechtigkeit sorgt.
Jetzt muss ich gestehen, es ist für mich tatsächlich ein Thema, mit dem ich wenig zu tun habe und in dem ich mich wenig auskenne. Und ich würde jetzt mal so sagen, ja, es gibt ja Steuerklassen und die sind ja auch je nach Einkommen unterschiedlich, und je weniger man verdient, desto weniger Steuern zahlt man und so weiter. Was genau ist denn die Ungerechtigkeit, die du am meisten bemängelst, und wo wird die sichtbar?
Also es gibt ja ganz unterschiedliche Steuerarten, die du jetzt angesprochen hast. Die Einkommenssteuer, die ist relativ gerecht. Ja, die funktioniert eben so, dass der mit einem niedrigen Einkommen weniger Steuern zahlt als derjenige mit dem hohen Einkommen. Dann gibt es aber noch die Umsatzsteuer, wo im Prinzip jeder 19% Umsatzsteuer zahlt auf seine Einkäufe, auf seinen Konsum, die also anteilig die Leute mit geringem Einkommen, die all ihr Einkommen verkonsumieren und nicht viel sparen, härter trifft als die anderen. Und dann gibt's in Deutschland die Sozialbeiträge, die gedeckelt sind. Also für jemand, der 10.000 Euro verdient und jemand, der 3.000 Euro verdient, zahlt den gleichen Krankenkassenbeitrag, den gleichen Rentenbeitrag. Und insgesamt, wenn man diese verschiedenen Beiträge und Steuern zusammennimmt, dann ist das Steuersystem einigermaßen gerecht. Also umso mehr Einkommen man hat, umso höher ist dann auch die Steuer, die man zahlt. Aber am oberen Ende knickt das dann wieder ab. Also die ganz Reichen, die ganz Vermögenden zahlen weniger Steuern prozentual als der Rest. Und das ist, denke ich, insgesamt die größte Ungerechtigkeit. Und das sieht man dann vielleicht ein Beispiel, mit dem ich mich jetzt im letzten Jahr beschäftigt habe, was diese Ungerechtigkeit im deutschen Steuersystem, glaube ich, am besten verkörpert ist, generell die Erbschaften und die Erbschaftssteuer. Also das Vermögen ist in Deutschland ganz ungleich verteilt. 1% der Bevölkerung besitzt fast 40% des Vermögens. Ja, und die Hälfte besitzt gar nichts. Und dieses Vermögen ist oft geerbt, also geht von den Eltern auf die Kinder über und das hat eben, wie gesagt, dann nichts mehr mit dem Veil of Ignorance zu tun. Jeder kommt in die Welt und hat die gleiche Chance, arm oder reich zu werden, sondern es ist eben schon bei der Geburt festgelegt, ob du arm oder reich in deinem Leben wirst, weil der Großteil deines Vermögens eben geerbt ist. Und das sieht man, wenn man hier in Berlin wohnt, schon allein daran, dass eben sich der Normalsterbliche mittlerweile kaum mehr eine Wohnung leisten kann. Ja, und viele eben ihr Leben lang dafür arbeiten müssen, ihre Miete zu zahlen oder sich eine Wohnung zu leisten und andere irgendwann im Leben einfach eine Eigentumswohnung erben. Und jetzt kommt die Ungerechtigkeit. Derjenige, der eine Eigentumswohnung erbt, zahlt ab einem gewissen Grad eine Erbschaftssteuer, um dafür einen Ausgleich zu sorgen. Wenn jetzt aber jemand 300 Wohnungen erbt, dann zahlt er überhaupt keine Steuern mehr. Ja, weil das klassifiziert unser Steuerrecht als ein Wohnungsunternehmen und Betriebsvermögen sind in Deutschland von der Erbschaftssteuer weitgehend ausgenommen. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen und ist wirklich auch so absurd, wie es klingt. Ja, jemand, der 30 Wohnungen erbt, das ist schon ungerecht per se, ja, und der gibt dann davon vielleicht 30% ab und hat immer noch 20 Wohnungen mehr als derjenige, der keine hat und also 20 Wohnungen mehr als der Normalbürger. Aber der dann 300 Wohnungen erbt, der zahlt dann gar nichts mehr. Tatsächlich, also so absurd ist tatsächlich teilweise das Steuersystem. Wie gesagt, im Gesamtbild ist es einigermaßen gerecht, aber eben am oberen Ende knickt es dann steil ab.
Wahnsinn, okay, das wusste ich auch gar nicht. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr erzählen über dieses Projekt, Wem gehört die Stadt? Das ist ja eine Seite, die unter dem Namen auch zu finden ist. Was genau ist das Ziel von diesem Projekt?
Das Projekt Wem gehört die Stadt ist so ein bisschen extern vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Also das ist mein zweites Projekt. Und das ist ganz zufällig entstanden. Während meiner Elternzeit hat mich hier ein lokaler Journalist aus Berlin angesprochen und hat gesagt, ich habe hier einen Investoren, der will den Berliner Büchertisch aus seinen Gebäuden, aus seinen Räumen schmeißen, weil er das Gebäude teurer vermieten will. Und dieser Investor kommt aus Jersey und hat irgendwelche Verbindungen zum internationalen Finanzmarkt, die ich nicht verstehe. Und weil ich in Elternzeit Zeit dafür hatte, habe ich ihm bei der Recherche geholfen. Und diese Strukturen hinter diesem Eigentümer, der da den Berliner Büchertisch ausboten wollte, recherchiert und habe da also eine komplexe Firmenstruktur gefunden, die von Deutschland über Luxemburg und Zypern am Ende dann eben auf die Insel Jersey geht, wo 0% Steuern fällig werden und da auch dann hinter diesem Investment, was dann mehrere tausend Wohnungen in Berlin umfasste, anonyme Investorenstrukturen, also irgendwelche Treuhänder und Stiftungen aus irgendwelchen Geheimnisoasen, wo also weder die Polizei noch die Steuerbehörden noch sonst jemand rausfinden kann, wer da eigentlich Geld in Berlin investiert. Und genau dieses Phänomen und also dieses Rätsel, wer am Ende tatsächlich die Wohnung in Berlin gehört, besitzt, ja, also diesem Rätsel bin ich seitdem 3 Jahre lang jetzt mittlerweile nachgegangen, wie so ein kleines Puzzle, wo wir mit jedem neuen Eigentümer, mit jedem neuen Fall, mit jedem neuen Mieter, der versucht zu verstehen, was eigentlich hinter seinem Haus los ist oder vor seiner Haustür passiert, mit seiner Miete passiert, mit ihrer Miete passiert. Also aus diesen ganzen Einzelgeschichten haben wir versucht, wie so ein Puzzle zusammenzusetzen und zu verstehen, also wie diese ungerechte Vermögensverteilung praktisch aussieht. Ja, und das sieht man nirgendwo so schön wie auf dem Immobilienmarkt, weil die Hälfte des Vermögens ungefähr ist Wohnimmobilie in Deutschland. Ja, und also das, was früher der reiche Landeigentümer war mit seinen Bauernsklaven, also der Feudalherr mit seinen Grundstücken, der nie arbeiten musste, weil er diese Grundstücke geerbt hat und eben da seine Bauern für sich arbeiten ließ. Das ist in der heutigen Welt der Immobilieneigentümer, der die Mieter für sich arbeiten lässt im Prinzip. Ja? Und das ist tatsächlich immer noch so, dass es in Berlin große Wohnungsbestände gibt, also eine Firma, die fast 3000 Wohnungen in Berlin besitzt und in der dritten Generation jetzt von Generation zu Generation weitergibt. Also im Prinzip genau das gleiche feudalistische Vermögensverteilung, ja, wo wie gesagt 1% der Bevölkerung 40% besitzt und die Hälfte gar nichts. Und das sieht man, wie gesagt, am Immobilienmarkt sehr, sehr schön und auch sehr konkret und praktisch. Und das gucken wir uns in diesem Projekt an.
Das ist richtig spannend. Ich muss tatsächlich jetzt kurz dazu eine Anekdote erzählen, weil ich habe das tatsächlich auch so erlebt. Ich habe, als ich nach Berlin gezogen bin, das war 2010, war ich auf Wohnungssuche in Neukölln und habe, also es hat ewig gedauert, bis ich was gefunden habe, und dann hatte ich eine Wohnungsbesichtigung. Wir waren 4 Leute, haben eine WG gesucht, und das war ein Herr, der da in einem Frack die Besichtigung gemacht hat, eine Privatperson, und der wollte dann 50 Euro von uns haben, dass er unsere Mieterunterlagen ansieht. Wir haben das dann gemacht tatsächlich, weil ich schon so verzweifelt war, weil wir irgendwie ja nichts gefunden haben, und dann waren wir bei ihm zu Hause, auch um den Mietvertrag zu unterschreiben. Das hat geklappt. Er hat uns dann erzählt, er ist ein persischer Prinz und dass er aus ganzem Herzen Kapitalist sei, dass es so schön sei und dass wir, wenn wir ein Anliegen hätten, ihn bitte erst immer nach 16 Uhr anrufen sollen, weil er vorher schläft und sein Tag beginnt erst um 16 Uhr. Und er freut sich so, dass sein Vater so viele Wohnungen in Berlin hat, die er alle geerbt hat. Und das war so eine krasse Loft-Wohnung, und er hat uns danach seine Sammlung an Fabergé-Eiern gezeigt, und ich fand, das war so dermaßen absurd. Der NDR hatte auch mal eine Doku über ihn dann gemacht, über diesen persischen Prinzen, und da musste ich jetzt gerade dran denken. Also ich habe da auch schon sowas wirklich Absurdes erlebt, aber gut.
Ja, so absurd wird es natürlich nicht immer. Es gibt natürlich auch verantwortungsvolle Erben, die dann auch sich dafür einsetzen, dieses Erbe zu pflegen, und die versuchen, ihren Mietern ein gutes Zuhause zu bieten. Ja, also es ist ja nicht per se schlecht, auch vermögend zu sein. Man kann ja mit Vermögen auch sehr verantwortungsvoll umgehen, aber genau solche Geschichten gibt es natürlich auch.
Wie kann ich mir denn solche Recherchen vorstellen, ne? Wenn du auch sagst, 3 Jahre, wie sieht sowas aus? Ist man da auch viel vor Ort? Fliegst du da nach Jersey und, weiß ich nicht, guckst dir Briefkästen an?
Tatsächlich ist es weniger spektakulär. Ich sitze vor meinem Computer und recherchiere in irgendwelchen Online-Datenbanken. Den einzigen Flug, den ich mal gemacht habe, war ein Flug nach London, um da in der Nationalbibliothek in eine kommerzielle Datenbank zu gehen, aus der man die Eigentümerstrukturen weltweit elektronisch abrufen kann. Die kostet normalerweise 100.000 Euro im Jahr Benutzungsgebühr, und in der Bibliothek in London ist sie frei zugänglich. Wie gesagt, also das ist der einzige Flug. Wenn man im Fernsehen die Geschichten dann erzählt sieht, dann fliegen die Journalisten oft hin und filmen den Briefkasten, dass sie was zu erzählen haben für ihr Publikum. Aber über das, was hinter diesem Briefkasten dahinter steckt, findet man vor Ort relativ wenig raus, weil weder die Eigentümer noch die Strukturen eben hinter diesem Briefkasten sind, sondern sie sind ganz woanders. Das ist ja die Idee dieser Geheimnisoasen und der Briefkästenfirmen. Also es ist tatsächlich nicht mehr als ein Briefkasten-Adressschild irgendwo, und die eigentlichen Investoren, die eigentlichen Manager, die eigentlichen Hinterleute sitzen dann in London oder die sitzen in New York oder irgendwo anders in der Welt. Das heißt, also da zu den Briefkästen zu fahren, bringt meistens nicht viel. Und man ist darauf angewiesen, dass in irgendwelchen Registern, in irgendwelchen Datenbanken da Informationen zur Verfügung stehen. Und das ist das, was unsere Recherche bisher so aufwendig macht und so schwierig macht. Man kann in Deutschland die Daten über die Immobilieneigentümer nicht frei benutzen. Also hat keinen freien, offenen Zugang. Sondern man muss als Mieter einzeln dann immer zum Grundbuchamt laufen und die Auskunft erfragen, wer der Eigentümer ist. Und genau das haben wir tatsächlich in den letzten 3 Jahren gemacht, mit Tausenden von Mietern diese Einzelfälle eben zu einem Puzzle zusammenzutragen, um dann einmal zu zeigen, wie wichtig es wäre, diese Eigentümerstrukturen zu kennen, und in der Hoffnung, dass es in nicht allzu ferner Zukunft dann ein öffentliches Immobilienregister gibt, wo die Eigentümer öffentlich zugänglich und analysierbar sind, dass wir genau dieses Problem der ungerechten Vermögensverteilung und dem verantwortlichen Umgang mit Vermögen auch überprüfen können. Ja, also unser Grundgesetz sagt ja, also Eigentum ist ein Recht, das auch geschützt ist, aber Eigentum ist gleichzeitig, also führt auch zu einer sozialen Verpflichtung. Ja, und diese Verpflichtung, soziale Verpflichtung von Eigentum, die funktioniert meines Erachtens nur, wenn das auch überprüft werden kann. Ja, und solange Eigentum komplett anonym bleiben kann, solange Vermögende komplett anonym bleiben und gar nicht in Kontakt damit stehen müssen, was mit ihrem Eigentum passiert, was in ihrem Namen passiert, dann funktioniert diese Verantwortung eben nicht. Und deswegen brauchen wir da Transparenz, um das nachzuvollziehen und diese Verantwortung, die soziale Verantwortung, die dem Eigentum inne ist, innewohnt, eben auch von den Eigentümern einzufordern.
Jetzt hast du gesagt, das ist sozusagen dein zweites Projekt, dieses Wem gehört die Stadt? Dein erstes ist ja dieses Netzwerk Steuergerechtigkeit. Kannst du das auch nochmal konkretisieren? Ich meine, du hast jetzt gerade schon viele Ziele genannt, aber wobei geht's nochmal bei deinem ersten Projekt, dem Netzwerk Steuergerechtigkeit?
Das ist Netzwerk Steuergerechtigkeit ist ein Zusammenschluss, ein Netzwerk aus verschiedenen Organisationen, kirchlichen Organisationen. Oxfam ist Mitglied, Verdi, gewerkschaftliche Organisationen. Die GEW interessanterweise auch, mit denen arbeiten wir jetzt auch immer mal sehr freundlich zusammen. also wie gesagt, ein Netzwerk unterschiedlicher Organisationen, die versuchen zusammen dieses komplexe Steuersystem und die ganzen Ungerechtigkeiten zu verstehen, zu verfolgen und auch zu beseitigen und dafür mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Und dieses Netzwerk, also das gibt auch ein internationales Netzwerk, das Tax Justice Network, das das auf internationaler Ebene probiert. Und wir sind da tatsächlich gerade dabei, dieses Netzwerk Steuergerechtigkeit hier in Deutschland neu aufzubauen oder also erstmal anzufangen, es aufzubauen. Als ich aus meiner Elternzeit kam, hatte dieses Netzwerk Steuergerechtigkeit eine halbe Stelle, die so ein bisschen koordiniert hat und ist aber im Prinzip der einzige Ort in Deutschland, wo über Steuergerechtigkeit diskutiert wird. Okay, ja, Wahnsinn. Und deswegen habe ich gesagt, das kann so nicht bleiben, das ist so ein wichtiges Thema, das muss definitiv deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen und deswegen bin ich seitdem dabei, dieses Netzwerk und vor allen Dingen eben das Sekretariat, für das ich jetzt arbeite, auszubauen, um uns tatsächlich in die Lage zu versetzen, auch dieses Thema so tief zu verstehen, dass wir es, dass wir die Entwicklungen beobachten können, dass wir den Leuten das auch erklären können, dass wir die Ungerechtigkeiten auch sichtbar machen können. Ja, und dieses Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, also das Beispiel von den Wohnungsunternehmen, das ist komplett vorbei am öffentlichen Radar passiert. Ja, das hat das Bundesfinanzministerium beschlossen, ohne dass das Parlament das mitgekriegt hat. Also die Abgeordneten, die für dieses Gesetz eigentlich zuständig sind im Finanzausschuss, haben das teilweise nicht mitgekriegt. Steuerfahnder, mit denen wir zusammenarbeiten, wussten nicht, dass das in Deutschland tatsächlich so ist. Die haben mir das nicht geglaubt, als ich das auf Twitter geschrieben habe. Also okay. Ganz spektakulär, dass also wenige Leute, die das überhaupt merken. Und genau das wollen wir ändern. Also dass sich hinter den komplexen Detailregelungen im Steuerrecht eben nicht solche Sachen verstecken können. Und dass die Menschen eben mitkriegen, wie ungerecht die Welt ist. Und das ist, glaube ich, eben bei der Erbschaftssteuer auch wieder der allerbeste und der schwierigste Fall auch. 20% der Deutschen erben überhaupt was, aber 80% sind gegen eine Erbschaftssteuer. Ja, weil sie tatsächlich den Erzählungen der wenigen Erben glauben, dass Erben gerecht ist, dass es ohne Erben nicht geht. Ja, auch diese Regelung, das Betriebsvermögen im Prinzip, also die großen Milliardenvermögen, die in den deutschen Unternehmen gebunden sind, völlig steuerfrei weitergegeben werden können, die 300 Wohnungen völlig steuerfrei weitergegeben werden können von Generation zu Generation. Das gibt es nur, weil die Leute glauben, dass die deutsche Wirtschaft das braucht, dass sonst die Unternehmen pleite gehen würden, verkauft werden müssten, Arbeitsplätze verloren gehen. Das stimmt nicht, das stimmt ganz sicher nicht, aber das wird den Leuten erzählt und sie glauben es und deswegen sind 80% dagegen. Und genau das zu ändern, ist, glaube ich, eine unserer größten Aufgaben, an der wir gerade arbeiten. Aber es gibt noch auch vielleicht dann auf dem internationalen Level auch der Grund, warum ich zum Netzwerk Steuergerechtigkeit gekommen bin und noch eine mindestens genauso große Aufgabe. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal das Buch oder du auch das Buch Moneyland gelesen hat. Das beschreibt diese Parallelwelt ganz großartig. Er sagt, also es gibt in dieser Welt eine Parallelwelt und ungefähr jeder 10. Euro fließt durch diese Parallelwelt völlig anonym, völlig unbesteuert und finanziert also die Welt der wenigen Reichen, die mit der restlichen Welt nichts zu tun haben, ja, die sich auf ihren eigenen Inseln abschotten, die ja, mit dem Helikopter an den Strand fliegen, während alle anderen im Corona-Lockdown sind und gar nicht verstehen, was in der Welt rum passiert, ja, und auch nie irgendwo in ihrem Leben auf normale Menschen treffen, weil ihre Kinder in der Privatschule sind und so. Und diese Parallelwelt, wie gesagt, in dem Buch sehr schön beschrieben als Moneyland, und das ist vielleicht die zweite große Aufgabe, auf internationaler Ebene mindestens genauso groß, also dieses internationale Welt des Finanzkapitals irgendwie auszutrocknen, dafür zu sorgen, dass da mehr Licht ins Dunkel kommt.
Also super spannend. Was hast du noch irgendwie eine Idee, wenn man, also ich muss jetzt sagen, für mich war jetzt vieles auch irgendwie ganz neu, was du erzählt hast, wenn es jetzt auch anderen so geht, die das hören, was kann man vielleicht, also gibt es etwas, was jeder vielleicht selber noch dazu beitragen kann, um da zu unterstützen, Steuergerechtigkeit herzustellen, oder sei es alleine auch durch irgendeinen Quellen-Literaturtipp, dass man sich da nochmal mehr mit befasst, neben Moneyland zum Beispiel?
Also wie gesagt, ich empfehle tatsächlich zum Einstieg Moneyland, weil das, glaube ich, das Problem am bildlichsten und einfachsten erklärt. Und wir werden demnächst jetzt im Frühsommer ein Jahrbuch Steuergerechtigkeit veröffentlichen, wo wir versuchen, dieses ganze Themengebiet nochmal ganz einfach und überschaubar aufzubereiten. Das wäre meine zweite Empfehlung. Meine dritte Empfehlung wäre, demnächst auf unsere Internetseite zu gehen. Aber ja, wer jetzt dahin geht, wird so ein paar Blogs finden, aber inhaltlich noch sehr, sehr wenig. Und das überarbeiten wir gerade. Und wie gesagt, dann im Frühsommer gibt es da dann hoffentlich sehr überschauliche, leicht verständliche Erklärungen. Und eine letzte Sache würde ich vor allen Dingen den ganzen Fellows und Ex-Fellows in der Zuhörerschaft nochmal nahelegen. Wir starten jetzt gerade eines meiner Lieblingsprojekte, auch zusammen mit der GEW, dieses Problem für Schüler in digitalem Unterricht nochmal aufzubereiten und in einfachen Videoclips wie gesagt, Selbstmachaufgaben, Rechercheaufträgen nochmal aufzubereiten und dann das auch an Schulen zu erklären, zu unterrichten, zu diskutieren. Und freue mich über jeden Vorschlag und auch jede Unterstützung, vielleicht auch jede Schule, jeden Kontakt, der da Interesse hat, vielleicht dieses Thema gemeinsam auch für Schüler aufzubereiten und mit Schülern auch zu erkunden.
Ja, wunderbar. Wir werden auf jeden Fall die Links in die Shownotes setzen, dass man sich das nochmal anschauen kann. Eine allerletzte Frage zum Schluss habe ich noch, Christoph. Wäre deine Arbeit jetzt anders, die du machst, wenn du nicht als Fellow gearbeitet hättest?
Ja, auf jeden Fall. Also das Fellow-Sein hat mich sehr geprägt. Ich bin sehr viel stressresistenter geworden und hatte also selbst in der sehr stressigen letzten Jahren niemals so viel Stress wie in der Schulzeit. Aber auch nicht diese innere Ruhe, die damit einhergeht, wenn man an so einer Schule ist und war. Also das hat mich definitiv geprägt. Und auch motiviert, jetzt die Arbeit zu machen, die ich jetzt mache. Und vielleicht ist am Ende auch die Arbeit, die ich jetzt mache, deutlich besser. Ja, also wir reden ja immer, gelangt in diesem Bereich ganz schnell in eine Blase, wo man untereinander sich auf Twitter austauscht und gar nicht, ja, also nicht mal die Eltern mehr verstehen, wovon man redet. Und dann hilft es sehr, sehr doll, sich auch nochmal, wie gesagt, an den Schülerclub zu erinnern, nochmal zurückzudenken, was das jetzt eigentlich in den Augen von Schülern bedeuten würde, wie das in Augen der Schüler klingen würde, und das tatsächlich auch nochmal so aufzubereiten. Und ich hoffe auch, dass im Umkehrschluss dann die Gesellschaft und auch die Schulen von meiner Arbeit profitieren und also ich das, was ich von den Schülern und von der Zeit bei Teach First auch selbst bekommen habe, auch wieder zurückgeben kann. Und wie gesagt, auch die Bildungsfinanzierung und die Gerechtigkeit in der Gesellschaft, an der Teach First ja genauso arbeitet, am Ende auch davon profitiert.
Ja, vielen Dank für deine Zeit, für dieses Abschlussstatement und für die interessanten Einblicke in dieses Thema. Danke, Christoph.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und fürs Organisieren.
Gerne. Ja, dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Monat wieder hören. Ich werde dann sprechen mit Franzi Weber und Kai Schöpe, die beide zusammen bei Pro Schul arbeiten. Und bis dahin sage ich Tschüss, bleibt gesund und gönnt euch gute Pausen.